Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. Heute sprechen wir über das Buch von Franz Neumann, Behemoth, Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933 bis 1944. Franz Neumann wurde am 23. Mai 1900 in Katowice geboren und starb am 2. September 1954 bei einem Autounfall in der Schweiz. Er wurde in eine säkularisierte jüdische Familie geboren. 1918 nahm er an der Novemberrevolution teil. Danach begann er Jura in Frankfurt zu studieren und promovierte auch in diesem Fach 1923. In den folgenden 2-3 Jahren arbeitete er an der Akademie der Arbeit als Assistent von Hugo Sinzheimer, also auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, was dann auch seine berufliche Tätigkeit prägte als Rechtsanwalt. Er arbeitete in einer Sozietät für Arbeitsrecht in Berlin zusammen mit Ernst Fränkel, lehrte gelegentlich an der Deutschen Hochschule für Politik und beriet Gewerkschaften und den Vorstand der SPD. Es ist eben, das soll hier einfach ganz kurz gesagt sein, interessant, dass er schon mit Fränkel gut befreundet und Kollege war. Beide waren ja dann auch im Exil in den USA, haben viel zu Nationalsozialismus geforscht, gearbeitet. Und nach der Rückkehr aus dem Exil waren sie dann beide an der Freien Universität Professoren für Politikwissenschaft an dem bekannten Otto-Suhr-Institut. Im Mai 1933 emigrierte Franz Neumann nach England und studierte dann an der London School of Economics noch ein zweites Mal, promovierte dann bei Harold Lasky und Karl Mannheim 1936. Neumann war einer der ersten, der ausgebürgert wurde von der nationalsozialistischen Regierung. 1936 übersiedelte er nach New York und begann mit der Arbeit am Institut für Sozialforschung, gehörte also für einige Jahre zum engeren Kreis um Max Horkheimer und Adorno und Friedrich Pollock, war dann auch mit Herbert Marcuse über die Jahre befreundet. Ab 1942, auch aus Gründen, dass das Institut für Sozialforschung nicht mehr genügend eigene Mittel hatte, begann Franz Neumann am Office for Strategic Services als Deutschland-Experte zu arbeiten und fertigte zusammen mit Otto Kirchheimer, einem weiteren Freund, und Herbert Marcuse und mit einem jüngeren Mitarbeiter Paul Sweezy, der dann später einer der bekannten US-amerikanischen Marxisten wurde, zusammen fertigten sie die umfangreichen Berichte für den amerikanischen Geheimdienst, also USS, über Deutschland an, die die Zeit umspannen 1943 bis 1949 und die auch umfangreich auf Deutsch publiziert wurden in den 80er Jahren von Alfons Söllner und dann in den vergangenen Jahren nochmal in einer etwas umfangreicheren Ausgabe. Franz Neumann war an der Anfertigung der Anklageschriften für die Nürnberger Prozesse beteiligt und, so wird gesagt, war einer der wichtigsten Köpfe hinter der Entnazifizierung. 1948 erhielt er eine Professur an der Columbia University und war dann auch an der Gründung des späteren Otto-Suhr-Instituts beteiligt, also mit anderen wie Ernst Fränkel, war er einer der Gründer der bundesdeutschen Politikwissenschaft als Demokratiewissenschaft. Und wie schon angesprochen, 1954 starb er dann in der Schweiz bei einem Autounfall. Das Buch von Franz Neumann, Behemoth, entstand eben im Diskussionszusammenhang am Institut für Sozialforschung der Zeit 1941-42. Also es gab eben kleinere Teile, die vorgetragen wurden in einer Diskussion zur Einschätzung des Nationalsozialismus. Behemoth, der Titel des Buches, ist eben interessant, weil die Nationalsozialisten sehr gerne in Bezug auf Mythen dachten. Also man kann sagen, auch jemand insbesondere wie Carl Schmitt, den nationalsozialistischen wichtigen Juristen, der eben auch auf solche mythischen Symbole wie Leviathan und Behemoth Bezug genommen hat. Und der Behemoth, also darauf verweist Franz Neumann gleich zu Beginn des Buches, ist in der jüdischen Eschatologie ein Ungeheuer. Also Leviathan und Behemoth sind zwei Ungeheuer. Behemoth beherrscht das Land, Leviathan die See. Diese Unterteilung von See und Land ist dann auch das, womit Carl Schmitt spielt. Damit wird dann eben symbolisiert England, das Land, die Nation, der Krämer, der Händler, der in einer gewissen Weise auch der Ortlosigkeit, und dagegen eben der Behemoth, der das Land, die Arbeit, die Industrie verkörpert. Und letztlich war die Hoffnung auch in dieser nationalsozialistischen Nutzung dieser Symbole eben die Überlegenheit, die Macht des Landes über die Seemacht, also die Tätigkeit, die Arbeit gegenüber dem Händlertum sozusagen zu symbolisieren, zu beschwören. Beide Ungeheuer in der Mythologie, in dieser Eschatologie, tendieren dazu, oder von ihnen wird gesagt, dass sich diese Tiere bei einem großen Festmahl wechselseitig verzehren. Der Behemoth, ein Titel, den auch Hobbes nimmt, also im Unterschied zu seinem Buch Leviathan, ein zweites Buch, Behemoth oder das lange Parlament, ist eben der Versuch, die Entwicklung eines Unstaats, eines Chaos, eines Zustands der Gesetzlosigkeit, des Aufruhrs und der Anarchie zu charakterisieren, während der Leviathan eben die politische Theorie der Sicherheit, des Vertrags, der Herausbildung der modernen Souveränität anspricht oder eben versucht, theoretisch zu fassen. Also das ist sozusagen der symbolische Hintergrund, symbolpolitische Hintergrund für das, was Neumann da machen will. Also er bezieht sich darauf, dass es sich hier um einen Zerstörungsprozess handelt, um einen Prozess des Chaos, der Behemoth, der eben ein Unstaat ist, der kein Recht, kein Gesetz, keine Ökonomie, keine Staatlichkeit kennt. Das ist für die ganze These des Buches von großer Bedeutung. Darauf will ich gleich dann noch weiter eingehen. Bevor ich das mache, zunächst mal ist wichtig auch zu betonen, dass dieses Buch eben so positioniert ist, dass es sich gegen verschiedene alternative Auffassungen zum Faschismus unterscheidet. Und das möchte ich ganz kurz ein bisschen deutlich machen. Sicherlich war eine der wichtigsten und politisch weitreichendsten Vorstellungen von Faschismus das, was in der kommunistischen Bewegung vertreten wurde, also zunächst mal bis in die 30er Jahre hinein, die sogenannte Sozialfaschismus-These, wonach die Sozialdemokratie genau genommen der Hauptfeind für die revolutionäre Linke ist, weil die Sozialdemokratie auf dem Gebiet der Arbeiterbewegung eben aktiv ist, aber dann revolutionäre Ziele verrät und eben auch sich kritisch und distanziert gegenüber der Sowjetunion verhält. Und dieser Sozialfaschismus-These stellt sich einer der Kominternvertreter, nämlich Dimitrov, entgegen und erklärt diese These für einen Fehler. Ja, also gegen die Sozialfaschismus-These vertrat Georgi Dimitrov die Ansicht, dass der Faschismus die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals ist. Also er gibt dem eine andere Bedeutung, auch unter dem Eindruck der Volksfront, die sich in Frankreich gebildet hat. Also es sind nicht mehr die Sozialdemokraten, die jetzt hier als feindliche Partei betrachtet werden, sondern es richtet sich eben gegen die imperialistischen Tendenzen des Finanzkapitals. Man kann natürlich sagen, dass das ein wichtiger Schritt war, um eine veränderte Politik zu ermöglichen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die einzelnen Elemente dieser Auffassung so richtig plausibel sind, also terroristische Diktatur, das geht wahrscheinlich in die richtige Richtung, reaktionär ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt, aber es lässt eben auch bestimmte modernistische Züge am Faschismus außer Betracht. Es lässt auch außer Betracht die breite Zustimmung, die der Faschismus oder der Nationalsozialismus in der Bevölkerung genießt. Und es ist auch einseitig mit Blick auf die Kapitalfraktion, wenn von Finanzkapital gesprochen wird. Also da wird Neumann, das wird dann deutlich werden, sehr viel breiter argumentieren. Das Buch ist auch implizit gerichtet gegen Überlegungen am Institut für Sozialforschung, also Überlegungen, die Friedrich Pollock entwickelt hat zum Staatskapitalismus. Mit dem Staatskapitalismus war eigentlich die These verbunden, dass es in dem genuinen Sinne kein Privateigentum mehr an den Produktionsmitteln gibt, dass der Kapitalismus geplant wird von oben her, also von der Politik her, dass man in dem Sinne auch gar nicht mehr in Begriffen der politischen Ökonomie denken muss, weil eben dann Märkte, also der Wettbewerb, die Spannung von Angebot und Nachfrage, die Preisbildungsprozesse, diese Dynamiken eben alle vom Staat administriert werden. Also der Staat eben als Eigentümer der Produktionsmittel. Aus der Sicht von Neumann, das ist ein sehr schnell formuliertes Argument, würde das darauf hinauslaufen, dass es genau genommen keinen Kapitalismus mehr gibt, weil Kapitalismus aus seiner Sicht eben diese Privatverfügung über Produktionsmittel weiterhin beinhaltet. Er würde aber gleichzeitig sagen, dass die Staatsintervention, also die Lenkung, die Eingriffe des Staates in ökonomische Prozesse gar nicht in besonderer Weise jetzt nur ein nationalsozialistisches oder faschistisches Phänomen sind, sondern es eben schon viele Jahrzehnte vorher unter kapitalistischen Bedingungen immer darum geht, welche Kräfte im Staat, auf welche Weise dann mit staatlichen Mitteln, also Gesetze prägen, Subventionen verfolgen, Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Unternehmen oder Kapitalgruppen zu fördern. Also der Streit geht in der bürgerlichen Klasse immer darum, wer interveniert, in welchem Umfang, für welche sozialen Gruppen. Vielleicht noch eine dritte Abgrenzung, die von ihm ausdrücklich hervorgenommen wird. Also wenn er sich eben gegen diese Staatskapitalismus-These wendet, äußert er sich gar nicht kritisch direkt zu Pollock. Aber er wendet sich gegen die Überlegung seines Freundes Ernst Fraenkel, der die These vom Doppelstaat hat. Also dass es eine Art Verdopplung der Machtstruktur gibt, also eben Bereiche gibt, in denen weiterhin Normen gelten. Also das ist der Wirtschaftsbereich, die Eigentumsverhältnisse. Und dann eben auf der eher politischen Ebene Normen außer Kraft gesetzt sind. Eine doppelte Art der, wenn man so will, Realverfassung. Und da würde er sagen, diese Gesetze und diese Rechte, dafür gilt gar nicht mehr die Allgemeinheit des Gesetzes. Das entspricht gar nicht einem anspruchsvollen Gesetzesbegriff, sondern es handelt sich eigentlich faktisch um technische Regeln, die eben beliebig gesetzt oder auch wieder außer Kraft gesetzt werden können und die häufig eben völlig instrumentell und nach dem Belieben der politischen Ziele des nationalsozialistischen Regimes genutzt werden. Das Buch Behemoth holt weit aus. Es stellt eben theoretische, intellektuelle Entwicklung vor 1933 da, also vor der Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten, um eben deutlich zu machen, wie denkt der Nationalsozialismus, wie wurde davor gedacht in demokratischen und Rechtsbegriffen. Es wird dargestellt, der Zusammenbruch der Weimarer Republik. Es gibt einen ersten langen Teil, der sich befasst mit der politischen Struktur des Nationalsozialismus. Darauf folgt ein zweiter Teil, der sich mit der totalitären Monopolwirtschaft befasst. Und schließlich ein dritter Teil, die neue Gesellschaft. 1944, also dieser Text ist ja 1942 fertig geschrieben gewesen. Und dann wird von Franz Neumann noch ein Anhang formuliert aus der Zeit von 1944. Neumann selbst schreibt diesen Text durchaus, also auch im Zusammenhang seiner Arbeit für den Geheimdienst, mit Blick darauf, dass es ein Scheitern des Nationalsozialismus geben könnte, aber das ist zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht so klar. Und es ist auch erst in Ansätzen klar, in welcher Weise eben der Holocaust sich vollzieht. Also das wird zwar auch angesprochen, spielt eine gewisse Rolle, aber gemessen an dem Gesamtumfang des Buches kann man sagen, doch ein eher kleiner Teil. Die These seines Buches sind im Wesentlichen zwei große, wenn man will, Thesen, die er vertritt, die jeweils begründet werden, auch mit einer Eingangsbeobachtung. Der Nationalsozialismus hat keine politische Theorie und er hat keine ökonomische Theorie. Und damit will Neumann sagen, dass die Praxis des Nationalsozialismus genau genommen eine ganz pragmatische, machtorientierte Praxis ist, die eben gar nicht sich an Theorien bindet oder Einsichten. Also es spricht auch für ein hohes Maß an Irrationalität dieser Regimebildung, dass es eben überhaupt nicht durchdacht ist, sondern völlig pragmatisch, machtorientiert. Und diese Machtorientierung zielt eben darauf, einerseits diesen totalen Staat zu schaffen, also den Führerstaat, und eben einen totalitären Monopolkapitalismus. Das sind sozusagen die zwei großen Linien. Und wenn man jetzt den ersten Teil nimmt, dann ist eben von Bedeutung, ich finde, das ist eigentlich eine wirklich sehr spannende These, die Neumann dann da vertritt, dass er eben sagt, na ja, eigentlich ist der Nationalsozialismus gar kein Staat mehr, sondern ein formloses Gebilde. Damit widerspricht er vielem, was mit dem Begriff des Totalitarismus üblicherweise verbunden wird, nämlich ein starkes Machtzentrum und eine Steuerung und eine Kontrolle der gesamten Gesellschaft von oben. Was er dagegen deutlich machen will, ist, dass es im Nationalsozialismus vier starke Machtgruppen gibt, also die Partei, die Bürokratie, die Wirtschaft und das Militär. Und diese vier Machtgruppen, so ist seine Überlegung, bilden genau genommen Banden. Das sind eigentlich Gangstergruppen. Und Hitler jetzt gar nicht jemand ist, der in besonderer Weise als Führer, ja, also gegen die Ideologie des Nationalsozialismus vertritt Neumann das, also Hitler als Führer jetzt nicht derjenige ist, der sozusagen alles bestimmt und alles lenkt. Das wäre ja wirklich auch eine völlig überfordernde Situation, sondern auf konfuse Weise, auf unklare Weise diese vier Machtblöcke koordiniert, also genau genommen einen Ausgleich versucht herzustellen zwischen diesen vier Kräften, sodass eigentlich die nationalsozialistische Herrschaft eben disparat ausfällt. Und wenn Neumann diese Frage stellt, die ja auf Hobbes zurückgeht oder Machiavelli, wo ist der Sitz der Macht? Also eine Frage, die er in dem Buch mehrfach aufwirft. Wo sitzt eigentlich die Entscheidungsmacht im Nationalsozialismus, dass er sagt, na ja, Das ist ein so formloses Gebilde. Es gibt keine einheitliche polizeiliche Gewalt. Es gibt überlappende Kompetenzen, Zuständigkeiten. Es ist extrem willkürlich. Es gibt kein homogenes Recht. Es ist also genau nicht das, was ein Staatsgebilde ist, eben auch mit einem klar umrissenen, konturierten Gebiet, sondern es franzt aus, es überlappt sich, es ist eben formlos. Und deswegen, sagt er, gibt es auch in dem Sinne keinen Ort der Macht, und er hält es für eine durchaus strategische Absicht. Er hält es nicht nur für ein Defizit, sondern er ist der Ansicht, sowohl von der Theorie, man kann eigentlich den Nationalsozialismus dann gar nicht rational packen, also mit Argumenten oder gegen ihn argumentieren. Und man kann auch genau genommen den Nationalsozialismus nicht gezielt angreifen, weil es eben genau diesen Ort der Macht nicht gibt, an dem sich die Kräfte sozusagen konzentrieren, verdichten, angreifbar werden, sondern eben diese Kräfte so diffus verteilt sind. Womit er genau genommen auch etwas macht, was auch für die Überlegung von Nikos Poulantzas sehr wichtig ist, dass der Staat sowas ist wie ein Medium der Intelligibilität von Herrschaft, dass man also den Staat, den modernen bürgerlichen Staat in einer gewissen Weise braucht, wenn man die Herrschaftsmechanismen der Gesellschaft begreifen will. Herrschaft, da kann man sagen, argumentiert Franz Neumann durchaus ähnlich zu Hannah Arendt oder dann auch wieder sehr viel später dann Nikos Poulantzas, dass er sagt, ja, wie wirkt dann Herrschaft auf die Menschen, auf die Gesellschaft? Und da sagt er, ja, was der Nationalsozialismus macht, ist eben, er individualisiert die Menschen, er durchdringt die Gesellschaft, löst alle sozialen Vereinigungen auf, ja, also das Vereinswesen, die Parteien, die Gewerkschaften, greift in die Kirchen ein, die Jugendverbände, und versucht, das alles unter Kontrolle zu bringen, um die Menschen zu isolieren und zu individualisieren, also bis hinein eben in die privatesten Bereiche von Beziehung und Familie. Also so gesehen eine sehr massive Form von Herrschaft, die eben verhindern soll, dass sich die Masse der Arbeiterklasse eben bildet. Und das hält eben den Nationalsozialismus aus seiner Sicht auch zusammen. Es ist Profit, es ist Krieg, Gewalt, und es ist die Angst vor den Massen. Also diese drei Elemente sind sozusagen wichtige Bestandteile nationalsozialistischer Herrschaft, die für Neumann charakteristisch sind. Neumann legt in dem Buch sehr detailliert dann den Aufbau der kapitalistischen Ökonomie unter den nationalsozialistischen Bedingungen dar und macht eben deutlich, und das finde ich auch ein ganz wichtiger Beitrag zur materialistischen Staatsanalyse und Ökonomieanalyse, dass er eben nicht einfach sagt Staat und Kapital, sondern dass er ganz wichtig darauf hinweist, dass die kapitalistische Ökonomie eben durch eine Vielzahl von politischen Organisationen charakterisiert ist. Also die ganzen Verbände, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkerinnung. Also das ist etwas, was ihn sehr interessiert, weil er darin eine politische Organisation ökonomischer Macht sieht. Und man könnte jetzt, und das ist das, was er dann an Pollock kritisiert, man könnte jetzt denken, dass eben das alles direkt dem Staat unterworfen wird, also der Staat das alles kontrolliert. Und tatsächlich würde Neumann durchaus auch in diese Richtung gehen. Das heißt, der Staat bestimmt das, setzt das Führerprinzip durch. Also das heißt, die politische Organisation der Wirtschaft bis in die Unternehmen wird eben vom Staat bestimmt. Gleichzeitig wird Eigentum an Produktionsmitteln nicht angegriffen. Es werden auch die Unternehmer nicht angegriffen, sondern unter dem Titel des Führertums werden eben genau die Kapitaleigner in ihren Positionen gelassen. Und es ist eben auch so, dass es nicht zu Verstaatlichung kommt, sondern schon Unternehmen, die in öffentlicher Hand sind, ja, also Aktiengesellschaften, dass die wiederum an frühere Eigentümer gegeben werden, also reprivatisiert werden, nachdem diese Unternehmen in der Wirtschaftskrise gerettet worden waren und die Aufsichtsräte dann sehr häufig zusammengesetzt sind aus wenigen Beamten und Parteifunktionären und vor allen Dingen dann eben auch privaten Managern und Unternehmern. Das heißt, Neumann versucht deutlich zu machen, dass es sich jetzt hier nicht um sowas handelt wie eine Art Managerkapitalismus, sondern Unternehmer, Kapitaleigentümer, Angehörige der bürgerlichen Klasse eben diese Unternehmen weiterhin leiten. Und damit aber gewährleistet ist, dass die Arbeiterbewegung ausgeschaltet ist. Also die Gewerkschaften sind ja zerschlagen, ja, und die Deutsche Arbeitsfront wiederum nimmt nicht in Anspruch, die Stimme der Arbeiterinnen zur Geltung zu bringen, sondern das ist ein Apparat, der eben einfügt und dann gewährleistet, dass Protest, Widerstand, Streik eben verhindert und vermieden werden. Also wenn man diese Überlegung von ihm an diesem Punkt nochmal so resümiert, dann kann man sagen, dass er deutlich macht, dass es nicht einfach ein Kapitalverhältnis gibt, sondern dass es eben sowieso in hohem Maße politisch organisiert ist. Und diese Beobachtungen, die Pollock macht, aus der Sicht von Neumann zu oberflächlich sind, weil sie eben die Eigentumsverhältnisse, die Klassenbeziehung dann am Ende gar nicht wirklich genau genug empirisch in den Blick nimmt. Gegen Pollock, so könnte man sagen, vertritt Neumann schließlich auch die These, dass diese Staatskapitalismusüberlegung deswegen falsch ist, weil sie letztlich auf eine Art Ultrastabilität hinaus will, also weil eben alles durch politische Herrschaft kontrolliert und bestimmt wird. Und da ist eben der Neumann der Ansicht, dass das so nicht ist, sondern die Grundwidersprüche der kapitalistischen Gesellschaft erhalten bleiben. Und wichtig ist da aus seiner Sicht, dass es einerseits einen ganz modernen, sehr entwickelten Produktionsapparat gibt, der auch von den Nazis immer noch weiter sehr effektiv fortentwickelt wurde. Und auf der anderen Seite ein magisches, ritualhaftes Weltbild, also völlig irrational. Und dass dieser Spagat, diese Spannung auf die Dauer sowohl für die Belegschaften als auch für diejenigen, die als technische, wissenschaftliche Intelligenz gelten können, gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Also er sagt, die Ingenieure werden diesen Widerspruch auf Dauer nicht mitmachen. Das heißt, er hat durchaus die Vorstellung, dass es eben zu massiven Konflikten kommen kann im Fall eines Sieges des Nationalsozialismus. Und er selber sagt ja auch, man weiß gar nicht genau, wo der Imperialismus der Nationalsozialisten dann irgendwann aufhört, weil es am Ende ja um Weltherrschaft geht. Aber dann sieht er eben diese fortgesetzten inneren Spannungen. Zum Schluss möchte ich gerne noch ganz kurz auf diese Bedeutung eingehen, wie er den Antisemitismus auch in seine Überlegung einbezieht. Also das ist dann in dem später geschriebenen Ergänzungsteil, dass er dann, finde ich ganz interessant, den Antisemitismus auch herrschaftssoziologisch thematisiert. Der Antisemitismus, so schreibt er, ist daher die Speerspitze des Terrors. Die Juden werden wie Versuchstiere benutzt, um die Methoden der Repression zu testen. Juden sind aus seiner Sicht für die Nationalsozialisten eine besondere Art von Feind, eben eigentlich auch schwach, weil sie sich eben nicht direkt organisiert haben als eine der großen Kräfte der Gesellschaft. Andererseits wären sie zu schwach, so schreibt er, könnte er in den Augen des Volkes nicht zum obersten Feind erklärt werden. Was für ihn dann wichtig ist, er bezieht sich da auf einen der Nazi-Juristen, Werner Best, dass eben der Antisemitismus eine Funktion hat, weil wenn die Menschen den antisemitischen Einstellungen folgen, dann ist der Widerstand gegen den Totalitarismus beseitigt. Das ist ein Gesichtspunkt. Und dann der Antisemitismus ist ein Testfeld universaler terroristischer Methoden, die sich gegen alle jene Gruppen und Institutionen richten, die sich dem Nazisystem nicht voll und ganz unterworfen haben. Und drittens noch, und das finde ich für die Folgegeschichte des staatlich durchgeführten Völkermords, dass nämlich alle Schichten, wie Neumann sagt, in diesen Prozess der Verfolgung und Ermordung hineingezogen werden und damit eben in diese kollektive Schuld hineingezogen werden. Die Teilnahme an einem so ungeheuren Verbrechen wie der Ausrottung der Ostjuden macht die deutsche Wehrmacht, das deutsche Beamtentum und breite Massen zu Mittätern und Helfern dieses Verbrechens und macht es ihnen daher unmöglich, das Nazi-Boot zu verlassen. Und damit spricht er ja etwas an, von dem man sagen kann, dass es ja tatsächlich über die Jahrzehnte auch immer weiter noch Bestand hat, dass man sagen könnte, auf eine ganz perfide Weise hat durch diese Folgen Hitler immer noch weiter gewonnen. Also die Herrschenden, so sagt Benjamin, hören nicht auf zu siegen, eben auch in dieser Form.
Eine militärische Niederlage Deutschlands ist notwendig. Ob der Nationalsozialismus ohne eine militärische Niederlage zerschlagen werden kann, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich sicher. Eine militärische Niederlage wird ihn auslöschen. Die militärische Überlegenheit der Demokratien und Sowjetrusslands muss dem deutschen Volk bewiesen werden. Die Ideologie des Nationalsozialismus steht und fällt mit seiner angeblichen Leistungskraft. Diese muss widerlegt werden. Eine Dolchstoßlegende wie 1918 darf sich nicht wieder erheben können. Mehr und bessere Flugzeuge, Panzer und Gewehre sowie eine vollständige militärische Niederlage werden den Nationalsozialismus im Bewusstsein des deutschen Volkes vernichten. Aber das genügt nicht. Der Krieg muss durch die Spaltung Deutschlands, die Trennung der großen Massen des Volkes vom Nationalsozialismus verkürzt werden. Dies ist Aufgabe der psychologischen Kriegsführung. Psychologische Kriegsführung ist nicht Propaganda, sie ist Politik. Sie besteht darin, dem deutschen Volk zu beweisen, dass militärische Überlegenheit durch eine Demokratie errungen werden kann, die keinen Anspruch auf Vollkommenheit erhebt, sondern vielmehr ihre Mängel eingesteht und nicht vor der langwierigen, mühsamen Aufgabe zurückschreckt, sie zu überwinden.
Ich begrüße zum Gespräch über das Buch von Franz Neumann, Behemoth, heute Fabian Würchow. Hallo Fabian.
Hallo Alex, ich grüße dich.
Ja, dass du dich der Deutschen Bahn anvertraut hast. Ja, du bist Soziologe und Politikwissenschaftler. An der Hochschule Düsseldorf leitest du seit einigen Jahren den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus. Vielleicht ist es gut, darauf hinzuweisen, dass du 2016 ein Handbuch zum Thema Rechtsextremismus herausgegeben hast, dessen Neuauflage gerade vorbereitet wird, ja, und so nach und nach online dann erscheint. Ja, wir wollen über das Buch von Neumann sprechen und wir haben ja dieses Zitat ausgewählt, was ich sehr eindrücklich finde, dass eben Neumann sagt, die Menschen, die dem Nationalsozialismus folgen, müssen spüren, erfahren, dass die Demokratie mächtiger ist, ökonomisch, militärisch, politisch, also dass die Demokratie wehrhaft sein kann. Damit sind wir ja eigentlich mitten in einer wichtigen Diskussion, auch für die Gegenwart, könnte man sagen. Wie schätzt du diese These ein? Weil man könnte ja sagen, eigentlich ist Neumann gescheitert mit dieser Vorstellung.
Ja, ich glaube, zunächst mal ist natürlich der historische Kontext ein bisschen nochmal ein anderer gewesen, in dem er das formuliert hat. Gleichwohl ruft das eine wichtige Frage auf. Inwieweit kann man sozusagen die Machtmittel des bürgerlichen Staates in Stellung bringen gegen rechtsextreme, faschistische Bewegungen, Organisationen? das scheint mir sozusagen unmittelbarer zu sein als jetzt gegen diejenigen, die die wählen oder ihnen der Partei hinterherlaufen. Mhm. Das, glaube ich, ist nochmal ein anderer Aspekt, jedenfalls wenn wir über das militärisch-politische Repressive sprechen.
Ja, genau. Naja, er hatte ja schon auch die Vorstellung, eben es ist ein militärischer Einsatz. Die Menschen folgen, machen beim Antisemitismus, bei den Massenmorden mit, ja, also dann sind viele einbezogen. Das ist auch eine Strategie, das thematisiert er ja auch als Herrschaftsstrategie. Gleichzeitig ist er so gegen diese Debatten, also zur, wie kann man sagen, Vernichtung Deutschlands oder also Zurückbomben zu einer Agrargesellschaft.
Morgentauplan und so weiter.
Genau, das ist ja so. Ja. Genau.
Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ob wir sprechen über. Das wäre wahrscheinlich jetzt nicht eine Formulierung, die Neumann benutzen würde, den Nationalsozialismus an der Macht oder sozusagen jetzt eine Phase, wo er sich in Form von rechtsextremen Organisationen, insbesondere der AfD, in einer Bewegungsphase oder in einer, jedenfalls vor der Machtübernahme befindet. Das, glaube ich, sind nochmal Unterschiede, wenn wir verstehen wollen, welche Optionen der bürgerliche Staat für die Verteidigung der Demokratie hat, was ja auch nicht automatisch passiert.
Ja. So. Ich meine, Neumann hat ja selber auch diese Frage, mit die uns ja auch beschäftigt heute, der BDI, also ne, die Vereinigung der Industriellen, aber auch der Arbeitgeber warnen ja davor, da haben davor gewarnt vor den Landtagswahlen, die AfD zu wählen, schlecht für den Standort, schlecht für die Unternehmensentwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit, die Arbeitskräfte, die dringend gebraucht werden. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Folgen hat, wenn diese johlenden Neonazis, die sagen, abschieben, ja, also wenn die sich durchsetzen würden, was das für desaströse Konsequenzen hätte. Auch Neumann thematisiert das, ja, dass die Unternehmen ja eine ganze Weile noch skeptisch waren, ob sie der NSDAP oder Hitler folgen sollen. Und es wird ja sowieso nie ganz vereinheitlicht. Das ist ja sowieso eine seiner zentralen Thesen. Die Unternehmer werden nicht enteignet. Die Unternehmen können weitermachen unter etwas anderen Rahmenbedingungen, aber sehr stark imperialistisch mit Blick auf eine Kriegsvorbereitung, Kriegsdurchführung. Also wie würdest du diese Parallele einschätzen? Also ich meine, kann man jetzt denken, okay, irgendwie arrangieren sich dann die bürgerlichen Kräfte doch noch mit diesen Rechten? Also so, wenn man an Musk denkt, der ist ja ein regelrechter Vorreiter, stellt seine Plattform auch zur Verfügung.
Also historisch Weimarer Republik, wenn man das nochmal nimmt, dann konnte man ja tatsächlich sehen, dass es eine Zeit lang gebraucht hat, bis jedenfalls eine Mehrheit des Kapitals gesagt hat, okay, wir setzen jetzt auf die NSDAP. Mhm. Und ich meine, wenn wir das auf die Bundesrepublik anwenden und viele der großen Unternehmen spenden eben oder haben in der Vergangenheit sowohl an CDU als auch an SPD gespendet, sozusagen, um zu gucken, wo kann man Verpflichtungen herstellen, wo kann man letztendlich dann das auch wieder zumindest erwarten, dass sich das dann auch realisiert in bestimmten Rahmenbedingungen, die die Profitabilität erhöhen. Und wenn wir jetzt aktuell gucken, ja, es gibt, ich würde mal aus meiner Beobachtung sagen, vielleicht seit einem guten halben Jahr verstärkt öffentliche Äußerungen. Davor waren die sehr vereinzelt von prominenten Vertretern, bekannten Vertretern der Industrie, der Wirtschaft, aus Verbänden, aber auch aus einzelnen Unternehmen, auch von, ich würde mal sagen, welchen, die doch deutlich konservativ sind. Mhm. Und ich bin gleichzeitig ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mir fällt ein, dass ich vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im Wirtschaftsteil gab es auf der ersten Seite einen Text, der vor der AfD in dem Sinne gewarnt hat.
Ja, genau.
Und auf der zweiten Seite dieses Wirtschaftsteils hieß es dann, italienische Wirtschaft zufrieden mit Meloni, weil die Rahmenbedingungen stimmen.
Ja, ja.
Und ich glaube, ich bin ein bisschen skeptisch, ob man sich im Zweifelsfall darauf verlassen kann.
Ja.
Und Blick in die USA würde ich auch sagen, da sind die Verhältnisse nochmal anders. Da gibt es viel mehr größere, finanzstarke Unternehmen und Einzelpersonen, die Trump jetzt auch offensiv unterstützen oder überhaupt die Republikanische Partei. Und dort sind Unternehmen, die offensiv Diversität und so weiter vertreten haben, doch ein bisschen auf dem Rückzug. Weil das, was wir früher hatten, nämlich dass sowas wie Konsumentinnenbewegung, lange progressiv waren, gibt es eben jetzt aus einer reaktionären Perspektive auch. Und die sind durchaus einflussreich, sodass Harley-Davidson so ein bisschen Rückzieher macht, Budweiser glaube ich auch, also da tut sich ein bisschen was.
Ja.
Und der letzte Punkt, glaube ich, ist, wir haben vielleicht so eine Tendenz, auf die Großunternehmen zu gucken. Und wenn man 30% der Stimmen hat, dann bedeutet das auch, dass auch Wirtschaftsunternehmen verflochten sind, dass Politikerinnen der AfD gute Kontakte zu den Unternehmen in ihrer Region haben und so weiter. Also das ist kein Fremdkörper in dem Sinne.
Klar, die müssen es auch pflegen, wenn man an Bauunternehmen denkt
ganz
oder Einzelhandel,
genau.
Handwerker.
Ja, genau.
Ja, dann ist klar, dann müssen sie es aus pragmatischen Gründen machen, weil wenn die in den Kommunen oder dann auf Landesebene, soweit ist es noch nicht, aber dann Entscheidungen treffen, vergeben sie Aufträge, dann fließen da Gelder, ja, und dann sehen das viele, dass es vorteilhaft ist, sich mit denen auf die Dauer gutzustellen. Ne? Also das könnte dann irgendwann zu sowas führen. Ja, das sind wichtige Gesichtspunkte. Ich meine, ich würde diese Frage gerne auch nochmal von Neumann her ein bisschen anders stellen, weil auch da gibt es so Parallelen im Bereich der Politik. Also ich habe ja in meinen Ausführungen zu dem Buch sehr stark gemacht, Neumanns Überlegung, dass der Nationalsozialismus bürgerliche Herrschaft ohne Staat ist. Ja, also eigentlich ist es direkte Herrschaft dieser verschiedenen Machtgruppen, also Wirtschaft, Bürokratie, Partei, Militär, die kontrollieren, lenken, beherrschen die Bevölkerung unmittelbar, ohne die rationale Vermittlung eines gesetzlich gesteuerten oder moderierten Staatsapparats. Ja, so darauf läuft ja seine Überlegung hinaus. Und Hitler wird als jemand vorgestellt. Eigentlich könnte man ihm fast den Satz von Trump in den Mund legen. Ich bin eure Stimme. Also das ist ja eben interessant, dass die Nationalsozialisten ab einem bestimmten Punkt eben nicht mehr für den Staat waren, den totalen Staat, sondern eben für diese Überwindung, das Hinausgehen über den Staat und Hitler eben das Element des Völkischen, des Volkes unmittelbar vertritt. Also das Volk handelt unmittelbar in Hitler. Mhm. Ja, so. Und auch das scheint mir ja so eine interessante Frage, weil das, was wir uns jetzt in den letzten Jahren so angewöhnt haben, als rechten oder autoritären Populismus zu charakterisieren, in dem Sinne eigentlich intern verbunden ist mit solchen nationalsozialistischen oder faschistischen Elementen. Neumann hat die These, dass das bei Mussolini nicht so war. Mussolini viel stärker durch die staatlichen Institutionen hindurch gehandelt hat. Also ist doch eher ein spezifisch deutscher, also nationalsozialistischer Zug nach Neumanns Überlegung.
Ja, da bin ich nicht sicher, bin ich vielleicht auch nicht firm genug sozusagen in der Geschichte des italienischen Faschismus. Was ich aber tatsächlich anerkennen würde, ist dieser Aspekt, dass eine Person, in dem Fall Hitler, sich sozusagen als Verkörperung und in herausgehobener Rolle logischerweise des deutschen Volkes begriffen hat und ja auch vielfach so gesehen wurde. Ja, ja. Wenn man sich so anguckt, was diese publizierten Briefe an Hitler und so weiter, da ist das natürlich sehr stark, kommt das da zum Ausdruck. Und wenn man das auf die heutige Zeit vielleicht guckt mit Trump und so weiter, da ist wahrscheinlich wirklich entscheidend diese Direktkommunikation, die ja erst über Twitter und so weiter und jetzt in begrenztem Maße über True Social macht, seinem neuen Kanal da. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Element zu verstehen, warum dieser Massenanhang, den Trump ja nach wie vor hat, auch nicht erkennbar zurückgeht, trotz vielfacher Hirngespinste und Lügen, die er da verbreitet.
Ja, aber das ist ja auch, also ich meine, damit sprichst du ja jetzt sowieso ein total wichtiges Thema an. Also wenn man auch Neumann liest, der spricht es ja auch immer wieder an, ohne dass er jetzt das ganz breit ausführt, aber es spielt eine große Rolle, dass er sagt, na ja, eigentlich haben die diesen ganz rationalen, fortgeschrittenen, modernen Produktionsapparat Und dann müssen sie ihre Herrschaft, weil sie nicht erlauben können, dass eine rationale Ideologie oder eine rationale Theorie entsteht, müssen sie ganz viel Zinnober betreiben, also Rituale, also Feierlichkeiten, ja, also Märche, Zeremonien, also in denen sozusagen sehr viel Magisches, Ritualhaftes passiert. Und man könnte jetzt sagen, naja, was du so ansprichst, geht ja auch in so eine Richtung. Ich würde es gerne jetzt nochmal so drehen, dass ich mich frage, dass es jetzt dient der Faschismusanalyse, was Neumann macht, ja. Und wir haben jetzt so ein bisschen in Analogieschlüssen so ein bisschen hin und her manövriert. Aber, also es gibt so viele Bausteine.
Ja.
Ja. Würden wir von Faschismus sprechen? Und wann würden wir von Faschismus sprechen?
Spannende Frage. Bezogen auf was vor allem,
ja.
Also
ja.
Sprechen wir über die Situation in der Bundesrepublik und da über bestimmte Parteien. Würden wir denen sozusagen dieses Label geben? Gucken wir auf Gesellschaften wie in Ungarn oder das Zweite ist natürlich, was verstehen wir eigentlich unter Faschismus? Und jetzt hat Neumann einen sehr spezifischen Vorschlag gemacht, wenn man so will,
ja.
Der, finde ich, eingedenk, dass er nur öffentliche Dokumente, Quellen und so weiter benutzen konnte, wirklich für die Zeit bemerkenswert ist. Aber naheliegenderweise auch bestimmte andere Aspekte nicht berücksichtigt. Also er hat schon einen starken Fokus auf Ökonomie, aufgrund seiner marxistischen Biografie, wenn man so will.
Ja.
Und dieser ökonomische Aspekt von anderen eben dann wiederum vernachlässigt wird, auch heute in der Faschismusforschung und Faschismustheorie, würde ich sagen. Also das, glaube ich, ist ein großes Verdienst, da so eine materialistische Perspektive nochmal stark zu machen und zu gucken, welche sozialen Interessen, welche sozialen Klassen unterstützen oder propagieren heutzutage faschistische, autoritäre, da würde ich jetzt erstmal ein bisschen offener sein, Politikmodelle oder Lösungen in Anführungsstrichen. Und das, da
jetzt müsste das Aber kommen, weil jetzt hast du ihn die ganze Zeit gelobt, aber du hast eigentlich angefangen mit einer Kritik oder mit dem Ton, also mit dem Hinweis auf eine Kritik. Und das interessiert mich jetzt. Ja.
Naja, das ist sozusagen ein Punkt, der, glaube ich, unterbelichtet ist, was aber aus dem Zeitpunkt erklärbar ist, auch ein Stück weit, an dem er das geschrieben hat. Er hat eben zu einer Zeit geschrieben, wo die schon an der Macht waren. Und deshalb ging es ihm darum, sozusagen die Strukturen zu verstehen und so weiter. Und er hat ja relativ wenig eigentlich dazu geschrieben, wie es dazu gekommen ist. Da führt er auch sozusagen bestimmte Aspekte auf. Aber er, finde ich, schreibt jedenfalls für die Bewegungsphase, und das ist ja so eine klassische Unterscheidung zwischen Bewegungsphase und Regimephase in der Faschismusforschung. Er schreibt relativ wenig, finde ich, warum das Angebot, was von dieser damals NSDAP im Wesentlichen ja gekommen ist, warum das eigentlich attraktiv war. Gut, Schwäche, SPD, Gewerkschaften und so weiter. Aber das Spannende ist ja eigentlich dann immer nochmal zu gucken, warum waren die denn schwach oder was sozusagen hat sie daran gehindert, tatsächlich einen Widerstand zu organisieren.
Ja.
Und
wie würdest du es erklären? Weil also ich meine, das war ja die Sozialfaschismus-These, ne? Die SPD ist zu feige, ja, oder konterrevolutionär. Also ich meine nicht, ich wollte dich jetzt nicht.
Nein, da stehe ich auch nicht. Na klar, also sozusagen die Position der KPD ist sie im Prinzip der Faschismus sind mit sozialen Mäntelchen, Sozialfaschismus.
Ja, genau, These, ne? Genau.
Es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe. Das eine ist, man kann die KPD für vieles kritisieren, da auch autoritäre Strukturen und so weiter und so weiter, was, glaube ich, es erleichtert hat, nachher auch Kommunistinnen zu gewinnen für die Unterstützung des Nationalsozialismus. Was die Gewerkschaften angeht, ich glaube, die haben letztendlich zu lange darauf vertraut, dass der Staat das schon schützen wird.
Ja.
Und haben sozusagen ihre eigenen Mitglieder in der Wartehaltung belassen. Gilt für die SPD vergleichbar. Weil das sind jedenfalls von der Zahl der Menschen, ist das sozusagen die größte Gruppe gewesen. Und wir wissen, die KPD war in den Gewerkschaften vergleichsweise isoliert. Also hatte da auch nicht die Möglichkeit, dann Einfluss zu nehmen und klassischer Gesichtspunkt Spaltung der Arbeiterbewegung.
Ja, ich würde einfach nur zur Ergänzung den Hinweis noch geben auf diese tolle Analyse von Rosenberg, Arthur Rosenberg, also zur Entwicklung des Faschismus in Italien und Deutschland. und wo er sagt, na ja, die Arbeiterbewegung, die Kämpfe aus der Arbeiterbewegung heraus, die hätten den Nationalsozialismus schon verhindern können. Woran diese Kämpfe, die Arbeiterbewegung am Ende gescheitert ist, ist, dass die Polizei und die Justiz so massiv die Nazis eben auch unterstützt hat. Ja, also dass eben breite bürgerliche Zusammenhänge, wie kann man sagen, wie so eine Art Hintergrundwirksamkeit mitbewirkt haben. Und ich finde, naja, aus meiner Sicht ist das ja einer auch der gefährlichen Aspekte. Das haben wir jetzt natürlich nicht in den letzten 30 Jahren oder so gehabt. Also bei manchen autoritären Akzenten schon, aber das war nicht die Dynamik dieser Art. Aber ich finde, die neue Rechte zielt ja genau darauf. Ne? Also zu sagen, ja, wir müssen die Eliten eigentlich für uns gewinnen. Ja. Und manchmal hat man den Eindruck, dass sie doch vergleichsweise erfolgreich sind. Also wenn man an die Art, wie Journalisten agieren oder wie die Rechtsprechung manchmal an Gerichten ausfällt, dann kann einem schon ein bisschen flau werden. Also wie ist das aus deiner Sicht? Also weil ich finde immer wichtig, also in meinen Überlegungen spielt es eine große Rolle, dass ja der Faschismus auch lernt. Neumann sagte, wir bereiten dem Faschismus eine Niederlage durch Demokratie, die eben auch militärisch stark ist. Und die haben gelernt, dass sie eine Niederlage erlebt haben und jetzt müssen sie mit dieser Niederlage umgehen. Und ich glaube, so, also darauf zielt ein bisschen meine Frage.
Na gut, ich würde schon sagen, das ist, sind es, glaube ich, wieder verschiedene Aspekte.
Ja.
Dass es im Bereich des Rechtsextremismus oder der faschistischen Bewegung gibt es gewisse Lernprozesse. Ein Lernprozess, würde ich sagen, ist jetzt immer in Anführungsstrichen, die europäischen Völker dürfen sich nicht gegeneinander wenden, sondern das weiße Europa muss verteidigt werden.
Ja.
Gegen die Immigration von außerhalb von Europa, aber auch gegen die USA sozusagen als Hort des Liberalismus. Das würde ich sagen, ist ein Lernprozess in Anführungsstrichen, ob der, wenn es dann darum geht, irgendwelche Kuchen zu verteilen, immer noch relevant ist, müsste man abwarten. Wir hoffen alle, dass es nicht so weit kommt.
Ja,
ja, weil die Grenzfragen und der Nationalismus letztendlich natürlich trotzdem für die relevant sind. Und sozusagen die militärische oder die staatliche Stärke im Sinne von Repressionsoptionen des bürgerlichen Staates und auch die, sagen wir mal, Verteidigung der Demokratie aus dem Staatsapparat heraus. Wenn wir jetzt auf die letzten Wahlen gucken, dann kann man auf der einen Seite sagen, okay, 30%, dann wäre es überraschend, wenn bei Polizei, Staatsanwaltschaften und so weiter das geringer wäre.
Ja.
Ich glaube, die waren bei den Beamten bei 10% oder 15%, je nachdem welches Bundesland, dann scheint es ein bisschen niedriger zu sein.
Na, das ist ja aber deutlich niedriger.
Das ist doch, aber trotzdem sozusagen, die Tendenz, glaube ich, darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Klar, die Zivilgesellschaft und so weiter ist auch gefordert. Aber wenn im Prinzip der demokratische Staat die Grundrechte, die Minderheitenrechte und so weiter nicht mehr aktiv verteidigt, und dazu gehört auch Repression, dann wird es wirklich eng.
Ja, klar, das ist eine Entgrenzung auf jeden Fall, ja.
Ich finde eine spannende Frage immer noch mal, wenn man sozusagen das erstmal akzeptiert, was er sagt, diese vier großen Gruppen und so weiter, was hat sozusagen die eigentlich zusammengehalten? Warum hat es sozusagen ja dann doch funktioniert über einen relativ langen Zeitraum und wie er ja auch schreibt, mit einer hohen Produktivität, mit technologischen Entwicklungen und so weiter? Das finde ich schon auch eine spannende Frage.
Und was ist deine Antwort? Ich habe die Antwort im vorhin angesprochen.
Okay, ja, das ist spannend.
Dann sag mal, jetzt machen wir ein bisschen Rätselraten.
Ist okay. Also ich glaube, geteilte Feindschaften.
Ja.
Also Arbeiterinnenbewegung logischerweise, aber die organisierte insbesondere. Das zweite ist der Antisemitismus, der unterschiedlich, glaube ich, hinterlegt war, zum Teil ideologischer, zum Teil sozusagen pragmatisch. Und da kann man nochmal Vernichtung durch Arbeit und so weiter, das kann man nochmal mitnehmen. Dann der imperialistische Raubzug, es gab was zu verteilen.
Ja,
genau. Ja. Und Gut, auf einer individuellen Ebene weiß man auch von vielen Biografien, da hat man sich schamlos bereichert. Ja, ob das jetzt Parteileute waren oder Unternehmer oder wie auch immer, oder aus der Bürokratie. Ja. Also das, glaube ich, war, und solange es was zu verteilen gab, weil man eben militärisch auch erfolgreich war und so weiter, hat das funktioniert. Und dann gab es eben diese Aushandlungsprozesse. Ich glaube, ich würde...
Ja. Es war eine Beutegemeinschaft.
Genau, so kann man es auch praktisch sagen.
Ja, eine Beutegemeinschaft. Ne? Also die Angst vor den Massen, sagt Neumann, und Beutegemeinschaft. Ja. Und dann eben die Kapitalakkumulation. Er spricht selber von der primitiven Akkumulation, also parallel zu Marx, eine neue ursprüngliche Akkumulation durch Gewalt und Terror. Ja, also genau durch die schrankenlose Eroberung in Europa, die dann eben auch tatsächlich ja privat dann auch sich vollzieht, ne, dass die Soldaten, was weiß ich, die Wurst klauen und die Strümpfe und das mit nach Hause nehmen und so, also dass man denkt,
das war so die kleine Bereicherung und die Generäle, die haben sich dann irgendwelche Güter zuschanzen lassen und so weiter.
Ja,
also
und
so
die hat jeder profitiert. Und ich meine, bemerkenswert sind Neumanns Ausführungen dann, wie durch Germanisierung, also dann wurden ja riesige Unternehmenskonglomerate geschaffen, die nichts anderes gemacht haben, als die Unternehmen in den besetzten Gebieten zu verwalten und auszuplündern. Und das natürlich eine unglaubliche Bereicherung war. Dann eben für die Parteifunktionäre. Denn das ist interessant. Die mussten, also ich finde diesen Punkt sehr interessant, die NSDAP und die Nazis mussten für diese eigenen Leute neue Stellen schaffen der Bereicherung, weil eben sie ja nicht an das Kapital, also an die Unternehmer rangegangen sind. Die wurden ja alle eher bestärkt und bestätigt. Und dann wurden eben mit den Göringwerken und diesen riesigen Konglomeraten, die diese germanisierten Unternehmen klauen, und dann Göring selber, der ganz viel Arisierung betrieben hat, also wo man merkt, das ist tatsächlich genau so, und ich finde das auch aus heutiger Sicht, also wenn man sich mal vorstellt, die Remigrationsforderung, die jetzt so im Gespräch ist, ne, also bei der AfD, da würde auch nur ein kleiner Teil ernsthaft verfolgt, dann würde das ja sofort zu einer gewaltigen Enteignungswelle führen, Also man muss sich das ja klar machen, ne? Und da wäre wahrscheinlich auch rechtlicher Eigentumsschutz wäre möglicherweise sehr schnell beseitigt, so wie das in den 30er Jahren auch war. Aber das sind immer wieder diese Analogien, die einem so einfallen und von denen ich so schwer finde, soll man dieser Fantasie wirklich so nachgeben oder soll man sagen, nee, die Institution, die Gewohnheiten sind doch so stabil und die Tendenzen, dass das nicht in diese Richtung geht,
Das finde ich, also Prognose ist ja sowieso immer schwierig, aber vielleicht müsste man nochmal gucken in Gesellschaften, wo rechtsextreme Parteien doch vergleichsweise stabil schon auch in staatlichen Strukturen, in politischen Prozessen drin sind, Stichwort Österreich. Ich meine, die FPÖ hat da seit vielen Jahren immer mal wieder gut abgeschnitten, zum Teil in Landesregierung und so weiter. Also ich würde stark dahin auch gucken, wenn wir jetzt über die AfD sprechen und nach Analogien suchen. Und vielleicht müsste man da auch nochmal im Prinzip die Kontakte hin intensivieren, um zu verstehen, welche Auswirkungen hat das da eigentlich, wie funktioniert das. Auch da gibt's, ich meine, die FPÖ ist auch nicht ohne Korruptionsaffären ausgekommen. Ja, also da gibt's ja auch immer die Bereicherung.
Mein Punkt gewesen, private Bereicherung durch massive Korruption. Ja. Also wenn man an den Finanzminister Krasser denkt, der mit 500.000 Euro über die Grenze fährt, also, aber dann auch dieser Putsch gegen den Verfassungsschutz in Österreich durch Innenminister Kickl. Also das wären, ich würde zum Schluss gerne nochmal ein Problem ansprechen, was Neumann zwar immer mal andeutet, aber dann nicht so wirklich verfolgt, weil ich glaube, er schreckt auch genau zurück, weil klar, Prognosen sind immer ein bisschen heikel. Aber es gibt so einen Gesichtspunkt, den ich bei Umberto Eco so interessant fand. Der geht der Frage nach, der hat ja diese etliche Punkte, was sind Merkmale des Faschismus, und dann ist einer seiner Punkte zu sagen, der Faschismus steht vor einem eigentlich für ihn selbst unlösbaren Problem. Der sieht sich immer im Krieg, immer im Kampf, ja, also dann gegen die Juden oder jetzt gegen die Migranten oder gegen den Islam, was auch immer. Aber seiner eigenen Idee nach wäre er irgendwann erfolgreich, ja, und dafür hat er keine Perspektive. Ja, und wenn man jetzt so Rechte nimmt wie Steve Bannon, das sind ja eigentlich Apokalyptiker, also Nihilisten, die ja letztlich vom Untergang träumen. Und das ist ja so eine Spannung, finde ich, ne? Also wer folgt Leuten so gerne in den Untergang, übernimmt diese nihilistische Perspektive? Und auf der anderen Seite, was wäre eigentlich das, was dann sozusagen käme, das wäre dann plötzlich diese, naja, vielleicht reine, aber auf jeden Fall merkwürdig friedliche Welt. Ja, und das passt ja beides irgendwie nicht. Ja, oder? Ich meine.
Spannende Frage. Also in der Faschismus-Theorie gibt es ja den englischen Kollegen, den Roger Griffin, der sehr stark, ja, kann man auch kritisieren, würde ich auch machen, auf Ideologie oder Weltanschauung abhebt, wenn es um eine Definition geht und eben sagt, genau, okay, da gibt es sozusagen dieses Untergangserzählung und das Versprechen auf so eine nationale Wiedergeburt, diese Palingenese. Ja, genau. Und das ist so das, ja, was er stark, richtig, macht. Ja. Und was man, glaube ich, auch in verschiedenen Kontexten, zum Beispiel Ungarn, auch tatsächlich beobachten, klar, kann. Ob ich, ja, das jetzt faschistisch nennen würde, ist auch nochmal eine zweite Frage. Aber jedenfalls, wenn man Griffin folgt, gibt es da gewisse Parallelen. Und das, glaube ich, kann man auch sehen, indem wie zum Beispiel die Krise des Grenzregimes 2014-15 im Bereich der extremen Rechten diskutiert. Da gab es wirklich, wenn man sich die Posts angeguckt hat, das war für viele der Untergang. Ja, wenn man ein völkisches Denken hat, ja, dann, ja, ist es sozusagen das Ende. Und das legitimiert natürlich auf der einen Seite auch Gewalt. Jetzt muss man was tun. Mhm. Aber es gibt sozusagen neben diesem apokalyptischen auch immer sowas wie historischen Optimismus, der sich dann an Sachen festmacht wie AfD-Wahlerfolgen, wie an dem Erfolg von Trump gegen das ganze liberale Establishment und so weiter. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, parallel, diese Hoffnung, ja, wir können es doch noch abwenden. Gibt es dann irgendwelche absurden Erzählungen, dass das germanische Volk letztendlich seit 3000 Jahren doch rein geblieben ist. Also ein Unsinn, ja. Mhm. Aber die Frage, die du jetzt mit Blick auf Eco aufgeworfen hast, gibt sozusagen so einen Endzustand, wo das mit,
ja, so, ja. Ja, können Faschisten mit der Vorstellung leben, dass am Ende irgendwie eine schöne Welt sie erwartet? Weißt du, die nicht mehr durch Krieg, durch Gemetzel, durch, weißt du, durch dieses ganze, durch den ganzen Wahn geprägt ist. Das passt ja eigentlich gar nicht.
Ja, eigentlich passt es nicht. Ich meine, gut, im Nationalsozialismus war es das Versprechen der Volksgemeinschaft, was man sozusagen, ja, als Idealbild, ja, präsentiert hat. Gleichwohl gab es die nie ohne den Terror. Also es gab sie in der Sache ohnehin, genau, nicht, weil es, genau, ein hierarchisches und ausbeuterisches Regime ja geblieben ist. Und die Frage, weil du es auch kurz aufgerufen hast, sozusagen diese Idee des ewigen Kampfes und Krieges und so weiter, das wird sich immer gegen imaginäre Feinde richten. Also es wird, glaube ich, immer so eine Situation bleiben, wir müssen wachsam sein, ja, und so weiter, ja, wir müssen wehrhaft bleiben. Und wie sich das im Zweifelsfall fortsetzen würde, wenn eine bestimmte Gruppe, die als Feind eben auserkoren würde, beseitigt, ermordet, rechtlos gemacht ist, ist, glaube ich, Spekulation. Ja, aber klar, insofern irgendein Heilsversprechen von rechts außen, glaube ich, das ist unrealistisch.
Ja, genau.
Dem sollte man nicht nachgeben.
Ja. Wir haben ja jetzt in der Diskussion viele Aspekte gestreift und sind dabei auch oft von Franz Neumann weggerückt. Jetzt gibt's ja gerade auch sehr, finde ich, richtigerweise eine Wiederaufnahme oder Leute fangen an, alte Texte zur Faschismusanalyse, der linken Faschismusanalyse und Kritik zu lesen. Und ich finde das produktiv. Mhm. Es ist eine Orientierung. Ich glaube, das ist nicht das letzte Wort. Man muss die Sachen da noch weiterentwickeln. Aber wie würdest du Neumann in dem Zusammenhang einschätzen? Ich meine, es ist ein dickes Buch. Soll man lesen?
Auf jeden Fall soll man lesen, wie auch andere Klassiker, wenn man so will.
Sag mal, ja.
Ich würde zum Beispiel Sohn Redl dazu zählen.
Ja.
Ich würde auch sozusagen noch mal stärker aus der Parteigeschichte Thalheim abnehmen, sozusagen aus der KBO-Tradition, wo ich sagen würde, da ist die Erklärungskraft doch erheblich größer als jetzt bei der Dimitrov-Perspektive. Ja. Ne? Also insofern, das glaube ich, lohnt sich zu lesen. Und ansonsten, glaube ich, ist es nützlich, sich die unterschiedlichen Perspektiven nochmal zu vergegenwärtigen. Also welche, die eher materialistisch gucken, ja, auf soziale Interessen. Da gibt es, glaube ich, ein echtes Defizit auch in der aktuellen Forschung, mal genau hinzugucken, ohne dass ich sagen würde, das ist der einzige Aspekt. Aber ja, welche Unternehmen, und das sind zum Teil ja auch welche, die global unterwegs sind, eigentlich die AfD, ja, unterstützen, ja, mit einem zumindest zum Teil antiglobalistischen Kurs. Ja.
Und was hältst du von der Überlegung, Putin als den großen Führer des weltweiten Faschismus zu betrachten?
Ja, was ich nachvollziehbar finde, ist, dass er für dieses Spektrum attraktiv ist. Mhm. Ja, weil er ist sozusagen autoritär, er macht Machtpolitik, verfolgt meinetwegen sexuelle Minderheiten und so weiter und so, ja, weiter. Ja, das, genau, ist völlig attraktiv für die. Ob ich sozusagen die Situation in Russland als Faschismus bezeichnen, würde ich ein bisschen vorsichtig, ist ohne Zweifel autoritäres Regime.
Ja. Was ja durchaus auch voneinander abweichen könnte.
Genau,
ne?
Genau.
Putin kann diese Funktion haben, müsste aber in Russland selber das nicht in allen Hinsichten praktizieren. Andererseits gibt es viele Bausteine,
genau,
dafür. Ne? Also ja, wenn man denkt, also du hast es ja jetzt auch angesprochen,
nationalistische Militarisierung der Jugend und so weiter. Es gibt viele Bausteine. Mhm. Gibt auch international eine Debatte dazu, wie das zu beurteilen ist.
Genau.
Würde ich persönlich für mich sagen, noch nicht ganz zu einem abschließenden Urteil gekommen. Die Fragen sind komplex.
Okay, das ist eine schöne Sicht. Und wir hoffen aber, dass wir vielleicht weltgeschichtlich den Faschismus dann bei aller Komplexität doch auch mal loswerden.
Das ist nicht nur eine Frage von Analyse, würde ich sagen,
richtig,
sondern auch von dem, was wir praktisch tun.
Ja, genau. Das ist die wichtige Überlegung. Vielen Dank,
ja, gerne,
Fabian.
War doch unterhaltsam.
Ja, genau.